Es ist so cool, es ist auch sexy, sich mit seinen eigenen Finanzen auszukennen und die Finanzen im Griff zu haben. Und da ist es vollkommen egal, ob du da 6-7-stellige Jahresgehälter am Ende des Jahres beziehen musst. Nein, es reicht in einem ganz kleinen Maße, wenn du einen Teilzeitjob hast als Frau. Du kannst dich da auch ganz genauso mit deinen Finanzen beschäftigen.
Hallo und ein herzliches Willkommen im Schwungmasse-Podcast zur heutigen Finanzheldinnen-Folge. Ich bin Alicia und zu Gast habe ich die wunderbare Nina Haidt. Sie ist 44 Jahre alt, hat 2010 ihr Schmucklabel Capulet gegründet und ist neben ihrer Rolle als Geschäftsführerin auch als Speakerin zu den Themen Gründung und Skalierung und aber auch der Sichtbarkeit von Frauen im Business tätig. Wir wollen ihre finanzielle Entwicklung kennenlernen, was sich seit dem ersten Berührungspunkt mit ihrem Geld, als sie 30 Jahre alt war, geändert hat und wie sie auch irgendwann ihre Ängste und Vorurteile gegenüber der Geldanlage ablegen konnte. Liebe Nina, herzlich willkommen und schön, dass du heute hier bist.
Vielen lieben Dank, dass ich da sein darf. Es hört sich jetzt schon spannend an nach dem Intro, weil du hast es schon richtig gesagt, also gerade Themen Money Mindset, also da habe ich eine wilde Entwicklung hinter mir, denke ich, muss man sagen. Vermutlich auch so ein bisschen anders als eure gewöhnlicheren Podcast-Gäste, die halt einfach in der Finanzbubble drin sind. Also ich bin eben, du hast es ja schon richtig gesagt, Gründerin, aber meine Seele ist eher eine Kreative und nicht mit einem BWLer-Hintergrund oder dem Hintergrund einer Gründung eines schnellen Startups. Also deswegen war es bei mir wirklich sehr wild und ich freue mich, da ein bisschen was drüber erzählen zu können und vielleicht auch andere zu motivieren, die sagen, boah, Finanzen gar nicht mein Thema und da so ein bisschen Entwicklung bräuchten.
Ja, da bin ich voll dabei und deswegen sprechen wir auch heute. Und direkt zum Start deshalb die Frage, ob es denn so einen richtigen ausschlaggebenden Moment, so ein Aha-Moment gab, an den du dich erinnern kannst, entweder von dir oder auch durch die Familie geprägt, was du gesagt hast, das hat irgendwie alles ein bisschen geändert mit dem Blick auf die Finanzen.
Vermutlich gibt's da mehrere Aha-Momente in verschiedener Hinsicht. Also mein Werdegang ist ja eh auch ein bisschen wilder. Also ich habe ganz normal Abitur gemacht, ganz normal mein Studium abgeschlossen, habe ein abgeschlossenes Medienwissenschaftenstudium, auch mit Prädikat und diesen Themen. Das sage ich auch gerne mit dazu, weil ich ja jetzt was ganz anderes mache und da auch schon mal vorwegnehmen mag. Selbst wenn man eine tolle Ausbildung hat oder ein super Prädikatsstudium und schon mehrere Jahre in einem Beruf war, dass man trotzdem sich auch traut für einen Wechsel, was ich nämlich zum Beispiel gemacht habe. Also ich war angestellt, eben mehrere Jahre, nachdem ich mein Studium abgeschlossen hatte, hatte da ein gutes Gehalt und sagen wir mal ein okayes Gehalt. Ich war ja auch Berufsanfänger und hatte aber sehr gute Karriereaussichten und da würde natürlich jetzt jeder, wie zum Beispiel meine Familie, mein Papa sagen, auf keinen Fall machst du dich selbstständig. Ich komme jetzt aber, muss man dazu sagen, auch nicht aus einer Unternehmerfamilie. Ich war praktisch die Erste, die das einfach gemacht hat und ins kalte Wasser gesprungen ist. Und da war natürlich am Anfang auf keinen Fall deine Altersvorsorge und generell, du wirst in der Altersarmut enden. Das habe ich natürlich ganz, ganz oft gehört. Und also sagen wir mal, mein erster Schritt war dann erstmal eben mit 30, mich mit einem komplett anderen Werdegang einfach in die Selbstständigkeit zu stürzen, ohne einen Unternehmenshintergrund oder einen Investor, Kredite oder irgendwas im Background und habe dann praktisch die ersten Jahre eher so kreativ gearbeitet und finanziell, also um es auf den Punkt zu bringen, so ein bisschen von der Hand in den Mund, weil also ich eben nicht Bootstrap oder alle Möglichkeiten, die man jetzt auch heutzutage hatte, ist ja jetzt schon 14 Jahre her bei mir, sondern ich war einfach fleißig, hatte so ein Mini-Budget, was ich mir selber angespart hatte, also wirklich Mikro und habe mich dann ganz, ganz klein entwickelt. Also war auch recht fleißig in der Presse und hatte dann von Anfang an schon auch Bestellungen und konnte mich dann dadurch weiterentwickeln. Es war aber eben am Anfang immer dieser kleine Mikrokosmos und die Kreativität war mir wichtiger. Und dann hat sich vor 2-3 Jahren, also noch relativ neu, meine Firma, also ich habe dann so einen Moment gehabt, da gibt's keinen ausschlaggebenden Hintergrund dazu, also es war zeitgleich so ein bisschen mit Corona, aber es hatte auch nichts mit Corona zu tun. Ich habe mir dann nur gedacht, dieser ständige Stress, ich mache im Prinzip alles selber, ich hatte 1-2 Teilzeitmitarbeiter oder Goldschmiede, die mir geholfen haben und habe aber immer noch alles selber gemacht, also sprich, das kann man sich jetzt gar nicht vorstellen, ich habe dann so nachts um 3 die Pakete gepackt vom Online-Shop, also wirklich, heutzutage denke ich mir auch, also das hätte wirklich früher gehen müssen, aber verloren, habe dann eben umgestellt, mich komplett in das Marketing-Thema eingearbeitet, eine Menge Mitarbeiter eingestellt, bin relativ schnell gewachsen und habe insgesamt mein Money-Mindset einfach verändert. Also was früher so ein bisschen mehr war, oh, das stresst mich einfach alles und dann die Themen, deine Altersvorsorge, deine Rente, wie machst du das alles, war für mich dann so, ja, wie soll ich das denn machen? Ich muss ja jetzt in meine laufende Firma investieren, ich will jetzt neue Kollektionsteile, ich will jetzt Marketing machen, wie soll ich denn da jetzt noch was auf die Seite legen? Und ich denke, dieses Thema kennen viele Gründerinnen, ist ja gerne so ein bisschen ein Frauenproblem. Und da hast du bestimmt gleich eine Menge spezifische Fragen dazu, wie ich das dann so gemacht habe. Also das war jetzt so der grobe Überblick bei mir. Also viele große Stationen.
Ja, also total spannend und aus all die einzelnen Punkte gehen wir nochmal ein bisschen detaillierter ein. Deswegen nochmal quasi vorne angefangen. Wenn du dich daran erinnerst, du hast gesagt, mit 30 hast du dich das erstmal so wirklich bewusst mit deinem Geld auseinandergesetzt. Ja. Was war der Impulsgeber? Woher kam das und wie bist du da auch vorgegangen?
Also der Impulsgeber für die Selbstständigkeit war ganz sicher, dass ich meine Kreativität ausleben wollte. Also ich hatte, wie gesagt, Medienwissenschaften studiert, war bei einem Fernsehsender, das war auch super spannend. Ich bin ganz, ganz viel gereist. Also ich war viel mehr unterwegs als zu Hause und das war ganz toll. Aber ich wollte mich einfach selbstständig machen und mich ausleben. Ich hatte einfach diese Idee mit Carpoolet, dass ich etwas Bleibendes schaffen wollte. Und Schmuck ist einfach ein ganz tolles Produkt, um da etwas Bleibendes zu schaffen und auch ein schönes Geschenkprodukt für sich selbst und auch für jemand anders. Also das war der ausschlaggebende Punkt. Ich muss aber sagen, dass mir am Anfang viel wichtiger war, dieses berühmte, du musst deine Leidenschaft leben, dann wirst du schon erfolgreich, und weniger, dass ich jetzt einen super perfekten, ausgearbeiteten 3-Jahres-Businessplan hatte. Hatte ich natürlich auch mit Hilfe. Aber mir war erstmal das Kreative und dieses Leidenschaftleben wichtiger. Heute, jetzt dann praktisch 10, 14 Jahre später, ist das, was ich jetzt so als Leadership oder auch Coach oder in meinen Workshops, ist schon ganz klar, erstmal auch dein Money-Mindset strukturieren, dann deine Budgets strukturieren, damit du einfach glücklich wirst dabei und nicht die ganze Zeit strugglest und nur in Ängsten lebst. Also heute würde ich schon wirklich ganz klar sagen, dass man erstmal eine finanzielle Struktur braucht. Und wenn das trotzdem bedeutet, wie in meinem Fall, also ich finde, ich bin da schon ein gutes Beispiel, kein Investor, kein Kredit, kein Bootstrap, kein, also alles, was da so für Möglichkeiten gibt, also es war wirklich mikro, mikro, klein, das geht auch, aber man braucht trotzdem eine bessere Struktur, als ich die damals hatte. Also, dass man wirklich weiß, was habe ich, wo gehe ich hin und was sind auch meine Schritte und meine Pläne, dass ich einfach ganz genau weiß, wo stehe ich in 6 Monaten, wo stehe ich in 12 Monaten und welches Budget steht mir da zur Verfügung mit eingebauten Puffern.
Also mehr Planung, mehr Puffer.
Ja.
Und jetzt nochmal für dich und deine Situation, du hattest viel Gegenwind, also zumindest von der familiären Seite und auch finanzielle Ängste jetzt von deinem Papa. Wie hast du darauf reagiert? Wie bist du damit umgegangen?
Ach, ich glaube, wie man so, wahrscheinlich, wie man als Teenager damit umgeht, obwohl ich schon 30 war, so ein bisschen links rein, rechts raus. Heutzutage, also ich muss ja auch sagen, je älter ich geworden bin, ist klar, desto größer wurde die Firma, desto größer die Verantwortung. Ich habe jetzt sehr viele Gehälter. Heutzutage mache ich das natürlich nicht mehr so. Aber ganz am Anfang zu meiner Startzeit, ich habe mir einfach gedacht, ich habe da jetzt aber Bock drauf und ich mache das und ich kriege das hin und das wird super werden. Und toi, 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 das hat ja auch alles ganz gut funktioniert. Der Weg war jetzt vielleicht länger, als es im klassischen Sinn ist, weil mir einfach am Anfang meine kreative Freiheit wichtiger war als diese krasse Skalierung oder so. Jetzt finde ich es toll, dass die Firma gut läuft, dass wir wahnsinnig viele glückliche Kunden haben. Aber natürlich ist mir auch eine Skalierung wichtig, auch allein für meine Mitarbeiter. Die sollen sich ja genauso mitentwickeln, auch mehr Verantwortung übernehmen, mehr Gehälter bekommen und so. Also deswegen heutzutage ist Widerstand oder wenn jemand versucht, da irgendeine Angst zu platzieren, macht jetzt keiner mehr. Ich bin auch natürlich jetzt alt genug und stehe in meinem Business anders da. Aber ich würde da einfach jedem raten, lieber zu fragen, okay, was sind deine Tipps und was glaubst du denn, wie kannst du mir helfen, anstelle so dieses Angstschüren gleich auf dich einprasseln zu lassen. Das kennen wir ja vermutlich alle oder gerade viele selbstständige Mädels oder jemand, der damit liebäugelt. Ja, aber meine laufenden Kosten und eben meine Rente und so weiter, dass man dann denjenigen, der dir da die Angst macht, ganz klar sagt, okay, pass auf, verunsicher mich jetzt bitte nicht. Kannst du mir einen Tipp geben? Was würdest du denn an meiner Stelle machen? Was sind denn deine 3 Bullet Points, die du mir empfiehlst? Also dann viel mehr nach Hilfe fordern und nachfragen, anstelle so, oh Gott, ich schaff's eh nicht. Also das ist das Falscheste, finde ich.
Okay, also du bist ohne Ängste und ohne Vorurteile auch an die Gründung herangegangen. Jetzt sind 14 Jahre vergangen.
Ja.
Was waren rückblickend deine größten Erfolge und auch Learnings, hast du schon ein paar geteilt, aber die du auch noch vielleicht an zukünftige Gründerinnen oder die gerade am Anfang ihrer Reise stehen, mitgeben kannst?
Also meine größten Erfolge, da gibt es ja wahrscheinlich zwei Sichtweisen auf die Dinge, weil zum einen freut man sich natürlich, wenn man ein gestecktes Umsatzziel erreicht oder auch übertrifft. Das ist ganz klar. Wir haben nicht nur eine Jahresplanung, wir haben auch eine Monatsplanung und so weiter, wie man das einfach hat in der Firma. Natürlich freue ich mich da jedes Mal drüber. Ich stelle aber auch jedes Mal fest, dass es da nicht so ist, dass ich mir sage, wow, okay, cool, jetzt lehne ich mich zurück, sondern es ist dann im Prinzip immer, okay, und jetzt erhöhe, also es geht einfach dann immer weiter. Das ist natürlich auch der Hintergrund jetzt, wo ich einfach das auch spannend finde, meine Firma zum Wachsen zu bringen. Und das andere, also für mich mein persönlich größter Erfolg ist, muss ich dir ganz ehrlich sagen, dass ich ein fantastisches Team habe, weil wir einfach mittlerweile viele Mitarbeiter sind. Das Team macht mir Spaß. Das Team ist einfach auch eine Bereicherung, sowohl menschlich wie auch für die Firma. Also da darf und soll sich jeder auch kreativ einbringen und hilft mit. Und wir haben eine ganz tolle Community. Da kriege ich selber Gänsehaut, während ich das erzähle. Wir haben einfach dadurch, dass wir diesen personalisierten Schmuck machen. Also du dich ja wirklich nicht einfach den Buy-Button drücken, sondern du setzt dich schon vorher mit deinem Schmuckstück auseinander, was wir für dich schmieden dürfen. Und deswegen haben wir eine tolle Community und kriegen einfach super Bewertungen, ganz viele tolle Fotos. Wir sind natürlich immer live dran bei Love Stories, Heiratsanträgen, auch wenn man eine Krankheit überwunden hat. Also wir sind eine so persönliche, also unser Schmuck ist einfach so persönlich. Und das, sage ich dir, ist für mich persönlich der größte Erfolg, dass ich weiß, wie Beispiel Weihnachten, dass da hunderte von Schatullen geöffnet werden und da glückliche Augen dann da dem gegenüberstehen, ist für mich echt, ist immer noch das Größte.
Ja, total schön. Viele Mitarbeiter, wie viele seid ihr mittlerweile?
Also wir sind verteilt, ich würde jetzt mal sagen, aktuell so ist immer mal wechseln um die 30. Und im Münchner Team sind wir so zwischen 12 und 15. Da ist natürlich ein sehr großer Teil, sind Goldschmiede. Also nachdem wir die Produktion, nenne ich es mal, obwohl das ja wirklich, also es sind meine Goldschmiede, wir sind verteilt auf München, Pforzheim und Berlin in die Werkstätten. In München sind wir auch relativ viele Goldschmiede und haben auch Kundenservice in München vor Ort und sonst sind wir praktisch verteilt, weil ich ein großer Freund von dem New Work Konzept bin. Ich bin ein großer Freund von Vertrauen in meine Mitarbeiter. Deswegen habe ich auch sehr viele Remote Mitarbeiter, einen Mix aus fest angestellt und fest Freelance. Also da denke ich, sind wir so um die 30. Also die Ads Experts, das wäre schwierig, wenn die bei uns in der Manufaktur sitzen, weil da ist halt einfach laut und soll ja auch so sein. Also unsere Kunden sind ja natürlich super willkommen, weil die können sich ihre Stücke aussuchen, sich beraten lassen und können den Goldschmieden live über die Schulter schauen. Die Mitarbeiter, die jetzt aber mit mir in Calls sitzen, also da können nicht 8 Goldschmiede währenddessen rumwerkeln. Das geht natürlich da nicht. Deswegen, da sind wir verteilt.
Okay, jetzt hast du auch schon ein bisschen erzählt. Bei dir kam vor 2-3 Jahren so der Switch von ich mache alles selbst und es läuft ja auch gut und ich reinvestiere alles in irgendwie in neue Schmuckstücke. Jetzt bist du mehr auf die Skalierung gegangen und hast auch gesagt, okay, ich möchte Capulet auch weiterentwickeln, größer machen und noch mehr Menschen glücklich machen. Woher kam da der Impuls und dann aber auch letzten Endes die andere Handlungsart dafür?
Ich glaube, dass der Grundimpuls, also es war auf keinen Fall irgendwie extrinsisch, sondern schon intrinsisch. Ich glaube, der Grundimpuls war, dass dieser Workload, also einfach zu viel wurde. Wenn du dir überlegst, von allein den Fotos für die Homepage machen, die Homepage programmieren, teilweise sogar Hardcoden, über Promomaterial erstellen, Verpackungsmaterial bestellen. Also das sind jetzt nur Kleinigkeiten, die mir einfallen. Plus natürlich die Kunden beraten und dann auch noch im Zweifel selber schmieden. Ich bin keine gelernte Goldschmiedin. Ich habe am Anfang mir das beibringen lassen von tollen Goldschmieden und habe das ja dann praktisch auch oft alleine geschmiedet. Prototypen mache ich heutzutage immer noch. Also die schnitze ich immer noch alles selber. Ich liebe das. Ansonsten hatte ich damals einfach alles gemacht und es war wirklich zu viel. Also jede Aufgabe an sich ist so, dass ich es wirklich cool fand. Ich fand es auch sogar cool, Pakete zu packen. Hat ja was Meditatives. Aber ich habe dann schon mir auch gedacht, okay, ich komme natürlich so nicht vorwärts. Also ich musste so viele Bestellungen einfach ablehnen. Also ich konnte Weihnachten keine Chance. Mitte November und musste ich damals sagen mit meinem ganz, ganz kleinen Teilzeit-Goldschmiedeteam, wir können nichts mehr annehmen. Und habe mir dann auch gedacht, nee, ich gehe da jetzt ins Risiko und stelle da Leute ein. Also Weil, wie gesagt, dieses Finanzplankonstrukt im Hintergrund oder Investoren, sowas hatte ich einfach nicht. Habe ich immer noch nicht. Jetzt ist die Firma halt auch einfach so etabliert, dass sie auch mal 3 Mitarbeiter einstellen können, einfach um zu gucken, weil ich jetzt mir noch einen weiteren Marketing aufmachen möchte. Also deswegen habe ich mich da auch zum Thema Marketing, ich habe mir einfach gedacht, okay, ich möchte das jetzt mal wissen, wie kann ich denn überhaupt wachsen? Habe dann damals angefangen, mich in diese Meta-Ads einzuarbeiten und wirklich sehr komplexe, aufwendig und auch für mich sehr teure Mentorings gemacht, um wirklich diese Strukturen zu verstehen. Und mittlerweile, also es gibt sicherlich krassere Pros als mich, aber so ein Funnel-Aufbau für eine kalte, eine warme, eine heiße Zielgruppe in Bezug jetzt auf Meta und dann jetzt habe ich das natürlich erweitert auch so, wir haben wirklich ein gutes 360-Grad-Marketing auf verschiedenen Ebenen. Da habe ich mich Schritt für Schritt reingearbeitet. Deswegen ist da auch so mein Appell, ich sag dir jetzt mal ganz ehrlich, ich bin wirklich null mathematisch begabt. Also so zero, wie man sich's nur vorstellen kann. Ich fand's auch wirklich immer schrecklich. Ich hatte nie Lust auf Budgetplanung, Tabellen, Analytics. Also, und jetzt mache ich im Prinzip nichts anderes als Analytics, was aber daran liegt, dass ich das jetzt total cool finde, dass ich die, also es ist ja ein Mix aus Algorithmen und Metriken, die da zusammenspielen, auch um da sich zu entwickeln und auch viele Dinge zu testen. Und ich finde das so spannend heutzutage, dass ich dann einfach teste, okay, was mag die eine Zielgruppe? Ich frage die auch, also natürlich auch direkt über unseren Kundenservice und wir machen auch ganz viele Umfragen, weil für mich der Ursprung ist, ich möchte einen glücklichen Kunden. Also der vererbt sein Schmuckstück über Generationen weiter. Wie cool ist das? Und davon immer mehr zu kreieren und die Community zu erweitern, ist für mich das Allertollste. Deswegen bin ich da so dran, dass ich eben auf verschiedenen Arten schaue, wie kann ich den Kunden erreichen? Und habe mich da aber selber eingearbeitet. Also da war keiner da, der mir gesagt hat, guck mal, ausgehend von deiner Buyer-Persona, geh auf diese und jene Plattform. Also einfach so ein paar diese Grundregeln, da bin ich selber reingewachsen und das ist das, was ich heute auch gerne jemand mitgeben würde. Welche Fragen musst du dir selber stellen?
Genau, also am Anfang viel Learning by Doing, dann aber natürlich auch extern Hilfe geholt, du hast dich weitergebildet. Hast
Learning
dich
by Burning, kann ich das sagen.
Eingearbeitet und ja, jetzt vielleicht auch nochmal so quasi zum Abschluss von einmal diesem beruflichen Teil. Du bist Unternehmerin, du beschreibst dich selbst als Kreativmensch, bist aber gleichzeitig auch eine große Verfechterin dafür, dass sich Frauen um ihre finanzielle Unabhängigkeit kümmern. Wie kam es jetzt zu dieser Kombination aus einerseits kreativem Unternehmertum und aber auch der finanziellen Bildung, was du gerne nach außen noch tragen möchtest?
Ich glaube, das geht Hand in Hand, zwangsläufig. Also du musst ja dann deine Budgets kennen und musst auch einfach deine Werte evaluieren, um zu wissen, was kann ich investieren, wie ist mein Wachstum. Du musst deinen Return on Ad Spend beobachten und generell also meine Investments beobachten. Deswegen habe ich mich natürlich viel mehr mit meiner finanziellen Situation auseinandergesetzt. Was ich dazu sagen muss, ich war schon immer sehr strukturiert und hatte lieber mehrere Konten, die jetzt vielleicht in der Ertragshinsicht jetzt nicht das Sinnvollste sind, aber das ist auch was ich jeder Frau empfehlen würde, um überhaupt zu starten, dass du dir deine Ist-Situation anschaust. Und zwar ohne diesen, ist es ja jetzt nicht jeder in der Situation wie ich. Ich habe jetzt meine Firma etabliert, ich bin dankbar und stolz, aber es gibt ja auch viele, die zuhören, die sind vielleicht angestellt, die müssen auch auf Urlaube sparen, auf jede Art von Investment, wenn es eine neue Waschmaschine ist. Und ich glaube, dass einfach Frauen das ganz oft nicht machen, weil sie es sich ihre eigenen Finanzen gar nicht bewusst sind. Und ich würde jetzt mal sagen, es gibt ganz viele Mamas oder die einfach jetzt noch zu Hause und in Care-Tätigkeiten sind. Aber jetzt reden wir mal von einer Durchschnittsfrau, die angestellt ist und gar nicht eine Selbstständige ist. Die weiß oft gar nicht, was sind eigentlich die Finanzen oder was ist ihr Gehalt, was bleibt ihr hängen, was kann sie steuerlich gegebenenfalls zurückholen. Und ich glaube, das ist wirklich das Wichtigste, sich da mal hinzusetzen. Und natürlich setzt du dich nicht hin, wenn du alleine bist, also wenn du dich nicht damit auskennst. Also ich habe das auch ganz klar gemacht. Ich setze mich dann einfach, klar, ich habe eine Buchhaltung und mich mit der hin und auch mit dem Steuerberater und mit jedem, der mir was erklären kann und sagt, pass mal auf, kannst du mir überhaupt erstmal sagen, wie sieht denn meine Finanzwelt aus? Was kann ich denn sparen? Und ich glaube, das Wichtigste ist erstmal Nummer 1 Struktur und dann vielleicht auch Konten zu trennen und lieber Tagesgeldkonten aufzumachen, um da anzufangen, den Überblick zu haben. Trenn deine Krankenversicherung, trenn deine Urlaubskasse. Mach nicht alles von einem Konto aus, du wirst verwirrt und dann führt es eh immer nur zu Frustration und du weißt gar nicht, dass du vielleicht 500 Euro übrig hast oder irgendwann vielleicht auch mal 5000, sondern ich denke, die Grundstruktur ist, setz dich mit jemand hin, der dir helfen kann, der dem du vertraust, ob Steuerberater oder Partner, um das überhaupt erstmal abzuchecken, ist, glaube ich, das Wichtigste. Und das Nächste ist, eine klare Struktur in deinen Konten zu haben, damit du auch anfangen kannst, die auf dein persönliches, was auch immer du möchtest, ob es Urlaub ist, ob es was für dein Kind ist, ob es was für dich selber ist, was du dir auf die Seite packen kannst, weil dann kannst du ja später dich auch oder parallel um deine Altersvorsorge kümmern, was für Frauen einfach wichtig ist. Also du weißt, dass jede vierte Frau aktuell in der berühmten Altersarmut lebt und da einfach finanziell nicht gut aufgestellt ist. Viele verschließen da die Augen davor. Also um überhaupt was sparen zu können, ist mein Tipp, schau dir deine Ist-Situation an und trenne deine Konten und dann fang an. Und weil viele sagen, ich habe aber nichts übrig, ich würde jetzt mal in den Raum werfen, diese berühmten, nennen wir mal 20 Euro, hat jeder, um die erstmal anzufangen, auf ein separates Konto zu packen. Dann ist ja irgendwann der nächste Schritt, dass man sich einen sicheren ETF sucht oder das einfach dann ein bisschen sinnvoller investiert, damit deine Rendite auch stimmt. Aber diese Grundstruktur am Anfang, ich sag dir, allein in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, der besteht auch aus Akademikerinnen und so weiter, da geht schon damit los, dieses berühmte, oh, ich weiß gar nicht und na, ich will das nicht und mein Mann macht es. Also, dass man erstmal den Überblick hat und dann eine Struktur reinbekommt, finde ich, ist einfach das Wichtigste. Und das kann jeder, da gibt es keine Ausrede.
Der Kassensturz, auch genau. Ein beliebtes Tool bei uns, das ist Schritt 1, einmal hinsetzen, gucken, wo stehe ich, was habe ich, einmal Tabula rasa in den Unterlagen machen.
Aber kennst du das auch, dass es viele Frauen nicht machen?
Ja, es ist natürlich auch erstmal ein bisschen Arbeit, ne? Also es ist nicht nur das, was ich vielleicht auf dem Konto sehe, sondern was habe ich denn vielleicht auch in Versicherung, was habe ich vielleicht auch vererbt bekommen, hat meine Oma irgendwo noch ein Sparbuch für mich eröffnet? Also all diese Sachen einmal sammeln und dann, wie du richtig gesagt hast, gucken, was möchte ich auch beiseite legen, was sind meine Budgettöpfe, wofür gebe ich wie viel Geld aus und sich da eine Struktur machen, was passt zu mir und zu meinem Alltag, zu meiner Situation.
Aber da ist mein Tipp, sage ich dir. Ich habe ja, wie gesagt, das auch lang genug als in diesem Kreativ-Lifestyle geführt, dass man sich überlegt, bevor ich jeden Tag irgendeine Angst habe, dass irgendwas passiert oder mir was nicht reicht, lieber nehme ich mir vor, ich setze mich jetzt 3 Tage hin und bringe da Ordnung rein, wie du eben auch sagst, ich check mal in meine Versicherung, vielleicht ist da auch irgendwas Überflüssiges dabei. Am Ende des Tages, ich denke, da stimmst du mir zu, sind es maximal 3 Tage Aufwand, um eine Struktur zu haben, damit du dann die nächsten Schritte gehen kannst. Und was ist das im Verhältnis dafür, dass du jede Nacht einschläfst mit, was ist, wenn das und das passiert? Ja, also deswegen minimaler Aufwand.
Ja, da ist ja auch der Notgroschen dann auch wichtig, den beiseite legen für finanzielle Engpässe, Unvorhergesehenes, was immer mal passieren kann und dann gerne parallel auch ins Investieren kommen. Und da, liebe Nina, wie war das bei dir, so dein erstes Investment? Wie bist du dazu gekommen? Wie hast du dich informiert?
Mein erstes Invest, also bei mir ist relativ viel gleichzeitig passiert, also sowohl Firmenwachstum wie eben diese Marketingthemen und die also meine ersten Investments waren natürlich in Mitarbeiter und bei mir in Marketingkosten, also das ist bei mir wahrscheinlich der größte Posten, wie bei jeder anderen Firma auch. Und privat, also ich habe verschiedene Dinge parallel gemacht. Also ich habe zum einen Lebensversicherungsthemen, also wirklich so eine Basisgeschichte und dann ging bei mir das Immobilienthema los und natürlich auch Investments hier, Aktien und Fonds und halt eben ETFs. Und da habe ich mich auch in allem so ein bisschen parallel eingearbeitet, weil mir ist immer, also keine Ahnung, keine Meinung, ist so ein bisschen so ein Grundsatz. Und klar war das Immobilienthema für mich immer interessant. Ich denke, das ist für alle interessant. Es sind aber einfach, also es ist ja so ein großes, komplexes Thema. Wenn du da keine Touchpoints vorher hattest, denkst du dir auf gar keinen Fall. Erstens, wie soll ich mir das leisten? Und dann als nächstes, ich kenne mich überhaupt gar nicht aus, diese ganzen Steuernotarthemen dahinter. Und ich hatte da jemand im Bekanntenkreis, da haben auch viele von meinen Freunden und Bekannten über ihn, das ist bei uns ist es eben der sitzt in Berlin und hilft bei der Immobiliensuche in Berlin, berät einen mit, hilft einen auch bei Notarthemen, also so ein bisschen, nennen wir es mal, mein Immobilienengel. Und der hat dann auch immer gesagt, hey Nina, ich kannte den gar nicht so gut, den ab und zu mal gesehen bei Freunden und der hat dann gemeint, also ich krieg mit und wie hier deine Firma wächst und so, ist ja, also was machst du da jetzt? Was ist denn jetzt mal mit einer Wohnung? Und am Anfang war ich da auch so, hey, nee, das wird hier alles in meine Firma gesteckt. Und dann habe ich mir aber ein paar Sachen erklären lassen und also, ja, also ich denke, es ist einfach wichtig, sich da zu informieren und ich will einfach schon wirklich immer gerne jeden Schritt verstehen, bis ich dann so ein großes Investment tätige und dann ging es los mit der ersten Wohnung praktisch und ich sag dir, also als ich da beim Notar saß, also jetzt mache ich einen coolen Eindruck und bin dann natürlich auch routinierter und so, ich habe mir in die Hosen gemacht am Anfang, weil ich eben ja nicht diesen Background habe, ja, sondern das war für mich schon was Aufregendes. Ich habe mir alle 2 Sekunden überlegt, ich gehe jetzt hier, das kann ich nicht machen. Und dann habe ich es durchgezogen und habe dann irgendwie auch da so ein bisschen angefangen, eine Routine zu bekommen und werde auch lockerer. Also deswegen das Immobilienthema war schon so ein großer Schritt, weil es was anderes ist wie jetzt auf den ganzen Märkten, also in Einzelaktien oder einen sicheren Core MSCI. Also das ist ja was Sicheres. Du kannst klein anfangen. Eine Wohnung war für mich schon, und es war jetzt auch gar nicht so eine super kleine Wohnung am Anfang. Also ich, im Nachhinein denke ich mir echt, wow, da hatte ich wirklich Mumm. Aber ich glaube, dieses berühmte einfach mal machen ist schon wirklich ein gutes Credo. Aber wenn du deine Struktur kennst und also wenn du deine Ausgangsbasis kennst, dann ist das die perfekte Kombination.
Okay, jetzt hat sich sowohl finanziell als auch sicherlich vom Mindset einiges verändert in den letzten Jahren. Du hattest vorher gar keine Berührungspunkte, hast immer in die Firma investiert. Ja. Irgendwann hast du gesagt, du musst auch an dich und deine Altersvorsorge denken und da investieren. Wie würdest du dein Mindset und vor allem den Mindset-Wandel beschreiben?
Oh Gott, rückblickend, wahrscheinlich mutig, aber gerade jetzt so mit den Wohnungsthemen, also dass ich es einfach gemacht habe, denke ich, war schon mutig, aber andererseits habe ich es ja auch nicht einfach so gemacht und gepokert oder war im Spielcasino, das ist nämlich gar nicht mein Thema. Also ich bin schon sehr sicherheitsorientiert und bin kein großer Risikofreund. Also ich habe für mich da so auch so ein bisschen so ein klassisches Pareto-Prinzip. Ich würde jetzt auch, also weißt du, dass ich 80% sicher mache, also gerade jetzt bei meinen privaten Themen, also da möchte ich die bestmögliche Sicherheit für Investments, von der ich weiß oder wie ich mich vorher informieren kann. Und dann sagen wir mal 20%, wobei das schon hochgegriffen ist, habe ich auch so Themen mit Einzelaktien. Also ich bin schon sehr informiert über das Tagesgeschehen, jetzt nicht nur an der Börse, sondern ich glaube, gerade wenn du in Einzelaktien gehst als Beispiel, musst du schon auch politisch interessiert sein und dich da auch informieren. Und das ist jetzt meine Erfahrung, das hat jetzt bisher ganz gut funktioniert, auch da toll, toll, toll. Aber ich würde auf keinen Fall im großen Stil pokern, weder an der Börse noch mit Immobilien. Kenne ich mich auch zu wenig aus. Also das nicht mal, da habe ich kein Know-how. Ich mache das in der Firma gar nicht. Und privat ist mir das zu wichtig. Ich habe da gerne alles im Griff. Also ich denke, im Rückblick, um nochmal zurückzukommen, mutig. Ich hätte früher anfangen können vielleicht, aber andererseits denke ich mir, habe ich jetzt nicht. Also ich bin nicht der Mensch, der irgendwie was bereut oder sich denkt, verdammt nochmal, 10 Jahre früher hättest du ja auch bessere Zinssätze und so weiter mitgenommen, gerade Immobilien, je früher, desto besser. Aber ich denke auch da, also auch das, um jemand mitzugeben, der vielleicht an einem ähnlichen Punkt ist oder auch 40, Mitte 40 und dann denkt, hey, ich habe aber noch gar nichts, außer irgendwie der Rente meines Arbeitgebers, das meiner Meinung nach ist es nie zu spät. Also ich denke, da wirst du mich auch bestätigen, hoffe ich.
Absolut.
Man kann immer anfangen und egal auch in jeder Höhe. Wichtig ist der Kassensturz und dann die Notgroschen zu machen und dann Sparkonten und dann auf die Altersvorsorge. Ich denke, das wäre ein gutes Konglomerat aus sinnvollen Investitionen.
Absolut. Dann Nina, vielen Dank. Wir haben einmal deine berufliche Reise mitverfolgt. Ja. Du hast in deine private Geldanlage Einblicke gegeben und gesagt, wie du dich aufgestellt hast. Du hast dir viel externe Informationen gesucht, wolltest alles immer verstehen. Und auch das ist ja unser Tipp, investiere nur in das, was du auch verstehst. Ja. Und bestimme dein eigenes Risikoprofil. Wie man sich da aufstellt, ist eine ganz individuelle Entscheidung am Ende. Deswegen vielen Dank für deinen Einblick. Und wenn du zum Abschluss magst, gerne noch ein Learning teilen oder einen Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
Also mein Tipp ist, dass man sich auf jeden Fall mit dem Thema beschäftigt. Mein Tipp ist, sich auf keinen Fall als Frau abhängig zu machen von irgendjemand anderem. Natürlich gibt es viele, die wissen, die haben ein Erbe im Nacken, das wird es vielleicht richten später. Das mag sein, es ist auch bestimmt super. Ich finde aber trotzdem, dass sich gerade als Frau diese Beschäftigung damit, nicht jeden Tag das Thema weiterschieben, sondern proaktiv sich damit beschäftigen und raus aus den Abhängigkeiten. Weg von den Themen, ich brauche einen reichen Mann oder Papa muss es richten. Ich denke, das Wichtigste ist, dass man feststellt, es ist so cool, es ist auch sexy, sich mit seinen eigenen Finanzen auszukennen und die Finanzen im Griff zu haben. Und da ist es vollkommen egal, ob du da 6-7-stellige Jahresgehälter am Ende des Jahres beziehen musst. Nein, es reicht in einem ganz kleinen Maße, wenn du einen Teilzeitjob hast als Frau. Du kannst dich da auch ganz genauso mit deinen Finanzen beschäftigen und darauf stolz sein, dass du es im Griff hast. Und jeder Euro, den du sparen kannst, ob für ein Notgroschenkonto oder eben auch für, um dir selber eine Freude zu bereiten, zählt. Und das kannst du nur machen, wenn du dich vorher damit beschäftigst. Also ich finde, eure Plattform finde ich so gut und auch so wichtig. Also deswegen ist es auch mein Tipp für alle, die es hören, euch bei Instagram zu folgen. Ich finde, das ist so übersichtlich aufgegliedert. Und gerade solche Plattformen würde ich empfehlen, um die Hürde und die Angst zu nehmen, dass man sagt, ich nehme jetzt meine Kohle selbst in die Hand.
Das ist ein super Abschlusswort und damit bedanke ich mich bei dir, an alle, die hier zugehört haben. Sprecht über Geld und verbreitet gerne den Podcast. Lasst uns eine Bewertung da, damit wir noch mehr Frauen erreichen. Und damit tschüss, Nina, und bis zum nächsten Mal.
Vielen lieben Dank. Hat mir Spaß gemacht. Dankeschön.